Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Hallo und ganz herzlich willkommen in der heutigen Börse at Home Online Session. Montags 12 Uhr, Ihre mittägliche Lunchbreak mit Börsen-Know-how. Und heute geht es um ein Einkommensthema, Vermögensaufbau. Ich freue mich sehr, dass die beiden Autoren da sind, die uns meine Gäste heute, Luis Passos und Anton Knäubel, ich bin darauf gestoßen, auf dieses doch etwas exotischere Thema, weil ich ein Buch in der Hand hatte, Closed End Funds, und dachte zuerst, was hat denn, also Buch über geschlossene Fonds, wie man das in Deutschland ja kennt, und was soll das aber mit Transparenz und Flexibilität zu tun haben, wie mir der Untertitel versprochen hat an der Stelle. Und das fand ich so spannend, dass ich genauer hingeguckt habe und dass ich dachte, wir machen daraus hier heute mal ein Thema. Luis, Anton, schön, dass Sie da sind. Und an alle, die jetzt hier dabei sind in den nächsten 30 Minuten, Sie können mir immer Fragen stellen, einfach unten in das Fragepanel eingeben und ich werde die dann, je nachdem, wann es passt, weitergeben an die beiden Gäste. Und deswegen würde ich auch direkt mal mit meiner eigentlichen Frage, mit der ich mich konfrontiert sah, anfangen. Was ist eigentlich ein Closed End Fund und warum ist es kein geschlossener Fonds oder doch?
Ja, erstmal guten Tag, auch von meiner Seite. Freut mich, hier zugegen sein zu dürfen. Und ich nehme die Frage gleich mal auf. Das war ursprünglich auch genau unsere Intention. Wir beschäftigen uns ja seit vielen, vielen Jahren mit überwiegend ausländischen Kapitalmärkten, dort auch nochmal speziell mit börsennotierten, einkommensorientierten Anlagen und sind in dem Zuge letztlich auch auf eine publizistische Nische hier gestoßen, nämlich besagte Closed End Funds. Dominiert wird ja die Fondslandschaft hier in Deutschland letztendlich einmal vom klassischen Investmentfonds, wie wir ihn ja seit vielen, vielen Jahrzehnten kennen. Ich glaube, hier in Deutschland in den 50er oder 60er Jahren mit der ADIC, das wurde ja der erste klassische Investmentfonds aufgelegt, der quasi über den Tresen des Fondsanbieters gehandelt wird. Und heute haben ja auch alle größeren Banken oder Bankengruppen ihr eigenes Fondshaus. Ja? Also beispielsweise Deka von den Sparkassen oder Union Investment von den Volks- und Raiffeisenbanken, wo ich also einmal am Tag, gibt es eine Kursfeststellung und da werden eben zum inneren Wert, also zum Wert entsprechend des verwalteten Vermögens hier Anteil, die Fondsanteile gehandelt. Auf der anderen Seite gibt es letztendlich die Exchange-Traded Funds, seit dem Jahr 2000 in Deutschland, meine ich, handelbar. Da kamen ja die ersten beiden auf den Markt. Hier handelt es sich also um börsengehandelte Fonds mit einem, in der Regel, oder das hat sich zumindest hier soweit durchgesetzt, passiven, indexorientierten Ansatz, was übrigens international jetzt nicht immer ganz so richtig ist. Ja, da gibt es auch aktiv verwaltete ETFs. Aber hier ist eben die Technik, die dahinter steht, dass es eben sowas gibt wie Market Maker, die dafür sorgen, dass der Kurs möglichst nah am Index ist, dass auch immer Anteile geschaffen werden, bedarfsgerecht, wenn eben die Nachfrage besonders groß ist oder eben zurückgenommen werden, wenn das Angebot eben besonders groß ist. Das heißt, hier wird eben Liquidität von institutioneller Seite sichergestellt. Interessanterweise ist es aber so, dass, wenn man mal über den kontinentaleuropäischen Tellerrand hinausguckt, es eben eine viel, viel größere Fondsszene gibt und zumindest noch eine Klasse, die so ein bisschen zwischen den beiden platziert ist, und zwar die sogenannten Closed End Funds. Ja, und hierbei handelt es sich auch, das ist erstmal wichtig, um das abzugrenzen vom geschlossenen Fonds, wenn man es jetzt wortwörtlich übersetzen würde, hier, wie man ihn in Deutschland kennt, übrigens auch fast nur in Deutschland, das ist ja so ein spezielles deutsches Konstrukt. Beim Closed End Fund handelt es sich immer um eine börsennotierte Anlage. Also es handelt sich um einen klassischen Fonds oder eine klassische Vermögensverwaltung oder eine vermögensverwaltende Organisation oder Einheit mit Börsennotiz. Das heißt, ich kann über ein ganz reguläres Börsenkürzel bzw. ISIN diesen Titel an der Börse jederzeit handeln. Ja, die zweite Besonderheit ist aber, und deswegen Closed End, es gibt eben nicht wie bei den ETFs sogenannte Market Maker, die eben für kontinuierliche Liquidität sorgen, sondern Die Anteile bemessen sich oder der Preis der Anteile von seinem Closed-End-Fonds bemessen sich ausschließlich nach Angebot und Nachfrage. Ja, das heißt, daher Closed-End. Ja, es wird für solche Fondskonzepte schon seit jeher, es wird eine Summe Geldes eingeworben. Ja, sobald diese Summe beisammen ist, wird eben der Fonds geschlossen. Das heißt, es werden keine neuen Anteile wie beim klassischen Investmentfonds über den Tresen der Gesellschaft gehandelt. Ja, und dieser Fonds wird eben analog 1:1 wie eine Aktie an die Börse gebracht. Technisch gesehen ist es auch eine Aktie und der Kurs fluktuiert dann ganz normal. Möchte der Fonds seine Mittel erhöhen, bleibt dann auch wie bei einer Aktiengesellschaft nichts anderes übrig, als das über eine Kapitalerhöhung zu machen. Ja, und da wir festgestellt haben, dass es hier zum deutschen Sprachraum überhaupt nichts an Literatur gibt, haben Anton und ich dann kurz entschlossen gesagt, das müssen wir ändern und unser Buch rausgebracht.
Und also nochmal, klassischer Investmentfonds, der quasi selbst investiert nach der eigenen Strategie, die sicherlich auch veröffentlicht wird, aber gehandelt wird wie eine Aktie und auch keine Mittelzuflüsse hat. Und auch diese ganzen Mechanismen, die wir vom ETF-Handel her an der Börse kennen, gibt es dann nicht. Also die Designated Sponsors, die sie Preise machen permanent und die auch die Abbildungsprozesse machen. Ja, kann man das so gut zusammenfassen?
Ja, wir sind ja jetzt schon ganz schön tief ins Closed-End-Fund-Konstrukt reingegangen. Und das war ja auch an der Stelle genau alles. Das waren jetzt die wichtigsten Punkte, Luis, die du jetzt genannt hattest, wie das CEF-Konstrukt funktioniert. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Warum ist es so interessant, heute hier zuzuhören? Wieso ist es so interessant, sich mit Closed-End-Funds zu beschäftigen? Weil bei den ETFs ist ja auch nicht das Interessante, wie die genau funktionieren, Creation-Redemption-Prozess. Die Technik ist ja das weniger Interessante bei den ETFs. Das deutlich Interessantere ist ja das, was man damit machen kann. Also Exchange-Traded Funds, das Interessante, was man damit machen kann, ist eben das extrem kostengünstige, transparente, liquide Investieren, primär indexbasiert. Luis, du hast es auch schon angesprochen, das ist nicht immer indexbasiert. Es gibt auch aktive Ausformungen von Exchange-Traded Funds. Aber dieses kostengünstige, überwiegend indexbasierte Investieren ist ja das Spannende bei ETFs. Und bei Closed-End-Funds ist das Interessante, dass sich diese Titel so gut zur regelmäßigen Einkommensgenerierung eignen. Also das sind Fonds, die haben bestimmte Eigenschaften und dadurch ist es denen möglich, überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen bzw. Dividenden zu leisten. Und da sprechen wir eben von Ausschüttungsrenditen jenseits der 4%, also 4-9% ist absolut gängig bei Closed-End-Funds, was ja weit über dem Aktienmarkt üblichen Dividendendurchschnitt liegt. Also bei Aktien haben wir je nach Branche, je nach Sektor durchschnittlich vielleicht 2-3, im DAX tendenziell ein bisschen höhere Dividenden als jetzt im S&P oder im Nasdaq, aber 1-4%, das ist ja das am breiten Aktienmarkt, was man da so als Barertrag erwarten kann. Bei Closed-End-Funds sind 4-9% aufgrund verschiedener Faktoren absolut gängig. Also die Regel, die Ausnahme sind eher Fonds, die weniger zahlen. Und dazu kommt eben noch das Interessante, dass diese Closed-End-Funds anders als deutsche Aktiengesellschaften nicht einmal jährlich Ausschüttungen leisten, sondern in den allermeisten Fällen unterjährig, heißt halbjährlich, quartalsweise, monatlich. Und jetzt sind wir ja wirklich bei dem Punkt, was dieses Instrument so interessant macht. Closed-End-Funds ermöglichen wirklich in reinen Form ein passives Monatseinkommen über die Börse. So strapaziert, wie dieser Begriff passives Einkommen auch ist, so sehr stimmt er aber bei Closed-End-Funds. Und unter den verschiedenen Fondsgattungen sind Closed-End-Funds die mit dem höchsten Ausschüttungspotenzial.
Dann ist die Frage, wie meine nächste Frage, verwechseln wir jetzt auch mal nicht passives Einkommen mit passivem Management. Wie schaffen die das denn? Wie schaffen die das, diese überdurchschnittlichen Renditen zu erwirtschaften?
Ja, Anton.
Ja, das liegt jetzt, wir müssen mal ein bisschen aufpassen, dass wir ein bisschen Struktur hier heute beibehalten. Aber diese hohen Ausschüttungen lassen sich durch die hohe Flexibilität erwirtschaften, die Closed-End-Funds haben. Also im Vergleich zu ETFs, offenen Investmentfonds, sind Closed-End-Funds deutlich flexibler. Also sie können deutlich mehr machen. ETF ist ja ein sehr starres Konstrukt. Der offene Investmentfonds ist auch sehr stark festgelegt in dem, was er tun darf. Closed-End-Funds sind ja ebenfalls regulierte Fonds am weißen Kapitalmarkt und gerade in den Vereinigten Staaten stehen jetzt anderen Fondsarten aus regulatorischer Sicht in nichts nach. Also es ist jetzt nicht eine Graumarkt-Investition, nein, das sind Weißmarktanlagen in regulierter Form, aber in dem regulatorischen Rahmen und im Rahmen des Fondsprospekts dürfen die sehr viel machen, was andere Fonds eben nicht machen dürfen. Mal ein kleines Beispiel. Closed-End-Funds können beispielsweise in Dividendenaktien investieren, die 4% Ertrag liefern. Das ist ja absolut realistisch. Da muss man jetzt noch nicht in irgendwelche Nischen gehen. Und dazu kann das Management des Closed-End-Funds eben noch eine Optionsstrategie verfolgen. Also laufend nicht zu verwechseln mit Optionsscheinen, laufend gedeckte Optionen verkaufen und dadurch durch Prämieneinnahmen ein Zusatzeinkommen generiert. Und wenn man jetzt Dividendenaktien mit 4% mit einer Optionsstrategie kombiniert, sind 6-7% an Closed-End-Fund-Ausschüttung absolut realistisch. Wahrscheinlich gehen wir jetzt bei der Optionsstrategie jetzt nicht zu sehr in die Tiefe. Da wäre jetzt auch Luis hier, dann tendenziell eher der Fachmann, aber das war jetzt nur mal ein Beispiel. Durch diese Kombination Dividende plus Optionsstrategie wäre eine Möglichkeit, so hohe Ausschüttungen zu generieren.
Eine zweite Möglichkeit ist, vielleicht noch als Ergänzung, weil das, glaube ich, auch ganz wichtig ist, ich habe natürlich genau durch diese Flexibilität im Investitionsspektrum Möglichkeiten, in Anlageklassen zu investieren, die ich eben über offene Investmentfonds oder ETFs nicht habe, zum Beispiel eben außerbörslich. Ja? Also viele Closed-End-Funds investieren eben analog zu anderen institutionellen Anlegern in Vermögenswerte, die sich eben nicht börsennotiert sind, aber trotzdem potenziell interessante Erträge erwirtschaften, ja? Beispielsweise im Lizenzgeschäft, ja? Oder aber im Bereich spezieller institutioneller Finanzierungen oder Infrastruktur von Projekten oder Ähnlichem. Das heißt, allein dadurch auch erschließe ich mir über die Closed-End-Funds bestimmte Segmente, die ich über reguläre ETFs und offene Immobilienfonds gar nicht erschließen kann. Ja.
Aber an der Börse gilt ja immer keine Chance ohne Risiko. Dieses Mehr an Freiheit oder welche Risiken entstehen für mich als Anlegerin, wenn ich in sowas investieren müsste, die über das normale Marktrisiko von dem Indexinvestment beispielsweise hinausgehen?
Ja, wenn ich die Risiko- oder Rendite-Risikostruktur natürlich anschaue, dann bin ich beim Risiko bei einem Closed-End-Fund letztendlich ähnlich gelagert wie bei einem offenen Investmentfonds, muss man natürlich sagen. Also logischerweise, ich habe einmal das normale Marktrisiko und dann kommt es aber natürlich auch sehr auf die Ausprägung des jeweiligen Closed-End-Funds an. Es gibt natürlich welche, die sehr spekulativ unterwegs sind, die mit Hebel arbeiten, ja, und damit natürlich dann auch teilweise zweistellige Renditen in guten Zeiten liefern, aber halt in schlechten Zeiten, dann wirkt eben der Hebel nach unten. Das heißt, hier habe ich ein Hebelrisiko, ja, ich habe ein Branchenrisiko, wenn ich natürlich in eine gewisse Branche investiere, oder Länderrisiken, wenn ich in ein bestimmtes Land investiere. Ja, wobei, das habe ich ja mit dem ETF auch, siehe jetzt die Russland-ETFs, Ja, oder Emerging Markets ETFs. Also das ist natürlich alles absolut identisch. Ich habe ein Managementrisiko, wenn die sich natürlich mal verhauen mit ihrer Strategie. Ja, und ich habe natürlich, weiß nicht, bei kleinen Closed End Funds theoretisch auch ein Liquiditätsrisiko. Das heißt, bei sehr kleinen Volumina, dass dann eben nicht jeden Tag ein Handel stattfindet. Ja. Und natürlich muss man auch sagen, dort, wo der Closed End Fund außerbörslich unterwegs ist, kann es natürlich passieren, dass keine vernünftige Bepreisung stattfinden kann, gerade in so Crash-Szenarien, weil wie beurteile ich dann ein nicht börsennotiertes Asset, also einen nicht börsennotierten Vermögenswert, ja, wie bepreise ich den? Und das geht dann natürlich typischerweise mit Preisabschlägen an der Börse einher, eben aufgrund dieser Unsicherheit. Ja. Das wären so mal die wesentlichen Risiken. Anton, vielleicht hast du noch ein, zwei Ergänzungen, die ich jetzt auf die Schnelle vergessen habe.
Ja, also man muss ja immer ein bisschen schauen. Es gibt ja Strukturrisiken und Strategierisiken und Marktrisiken. Da muss man ein bisschen unterscheiden. Wenn man jetzt einen US-Closed-End-Fund mit einem US-ETF vergleicht, würde ich mal behaupten, dass strukturell das Ganze nicht riskanter ist, weil das eben denselben Regularien unterliegt. Klar, die haben mehr Freiheiten, aber das ist am Ende SEC kontrolliert. Da gibt es spezielle Publizitäts- und Transparenzvorgaben zur Lagerung von Wertpapieren, dass da keine Transaktionen zwischen Fondsgesellschaft und Fondsvermögen einfach stattfinden dürfen. Also strukturell ist das Ganze gleichwertig zu anderen Fondsarten. Dazu kommt natürlich das ganz normale Marktrisiko, das ist ja klar. Also egal, über welches Instrument ich jetzt in Energieaktien investiere, Energieaktien haben immer ein bestimmtes Risiko. Und also das ist völlig neutral. Das strukturelle Thema ist auch eher neutral zu bewerten. Auf strategischer Seite bestehen natürlich durch die höhere Flexibilität auch höhere Risiken. Mal als Beispiel so eine, wenn ein Closed End Fund Dividendenaktien mit einer Optionsstrategie kombiniert, dann ist das an sich eine gut funktionierende Strategie. Das kann sehr gut funktionieren. Gibt es auch zahlreiche Belege, dass das nachhaltig funktionieren kann. Natürlich gibt es aber keinen Free Lunch und das muss man ganz klar bei Closed End Funds dazu sagen. Die können nicht zaubern. Die haben diese Strategien, die da verfolgt werden, die haben eigene Chancen und eigene Nachteile. Und wenn man Optionen auf ein Portfolio schreibt, ist das keine, nur mal als Beispiel, ist das jetzt keine sehr riskante Strategie, aber natürlich kann das auch sich schlecht entwickeln. Und ein Management kann auch systematisch schlechte Entscheidungen treffen. Das muss man einfach wissen. Aber in Summe ist das Ganze, wenn man Vorteile und Nachteile sieht, weder riskanter noch viel besser als andere Fondsarten. Es hat eben spezielle Vorteile, die für einkommensorientierte Anleger ja, von Nutzen sein können.
Ganz wichtig ist auch
Dazu will
nochmal, letztendlich kommt
ja.
es auch auf das konkrete Investment an, ja. Also natürlich ein ETF auf einen Goldminen-Junior-Index, ja, ist sicherlich unterm Strich viel riskanter, eventuell natürlich auch renditeträchtiger, als jetzt ein Closed End Fund, der beispielsweise in den Bereich erneuerbare Energien dort in produktive Anlagen investiert und damit einen extrem gut kalkulierbaren Zahlungsstrom hat, ja, weil eben durch regulierte Entgelte etc. pp. Ja, die Umsätze und auch dann letztendlich Gewinne ja, sehr gut berechnet werden können und damit auch die Ausschüttung. Ja. Umgekehrt kann ich natürlich einen stark gehebelten Closed End Fund mir ins Depot legen mit exotischen Wertpapieren. Ja, das ist dann natürlich wiederum deutlich riskanter in dem Sinne als ein ETF auf ja, AAA-Staatsanleihen. Ja, also man muss halt immer sehen, jedes Fondskonstrukt ist ja letztendlich eine Hülle. Und ich muss eben genau schauen, was ist das für ein Inhalt, den ich erwerbe. Das ist, sage ich mal, der ganz wesentliche Punkt bei jeder Fondsanlage, unabhängig von der Rechtsform.
Wie Sie ja vorhin schon gesagt haben, das Hauptrisiko ist ja dann in der Tat, dass ich mir die falsche Strategie aussuche oder dass die Strategie wandelt. Aber ich hätte noch mal eine Frage zu den Preisen, weil ich ja bei einem normalen, klassischen, europäischen Publikumsfonds zumindest einmal am Tag einen Nettoinventarwert habe und der Preis, der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis sich ja an diesem Nettoinventarwert, also einen tatsächlichen Wert orientieren. Wenn Sie sagen, aber die werden komplett über den Markt gepreist, kann es dann nicht auch sein, dass ich Situationen habe, in denen einfach der Markt zu viel erwartet und deswegen der Preis abweicht von dem Inventarwert oder gleicht sich das durch Transparenz aus stets?
Das ist überhaupt einer der interessantesten Punkte, der genau diese Anlageklasse aus unserer Sicht ja auch so attraktiv macht, weil ich kann mir systematisch eben Preisabschläge zunutze machen. Anton, kannst du da auch noch mal kurz was dazu sagen? Da ist ja auch, glaube ich, im Buch den wesentlichen Beitrag zu recherchiert und geschrieben.
Ja, gerne. Also das ist nicht nur ein Phänomen, also eine Differenz zwischen Nettoinventarwert, englisch Net Asset Value, eine Differenz dazu zum Börsenpreis ist jetzt nicht ein Phänomen, was ab und zu mal vorkommt, sondern das ist eher die Regel. Das ist eigentlich eher selten so, dass Nettoinventarwert und Börsenpreis exakt dasselbe sind, weil eben der Börsenpreis, der Preis eines CEF-Anteils, der wird rein durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Und wenn man da, also da kann man natürlich viel drüber philosophieren, wieso werden manche Closed-End-Funds mit hohem Aufgeld gehandelt, also mit einem Agio, da kann man sich fragen, wieso manche Closed-End-Funds dauerhaft mit Abschlag notieren. Da gibt es viele Gründe dafür. Fakt ist aber, es lassen sich sehr viele sehr gute Closed-End-Funds zu deutlich weniger bar erwerben, als was im Fonds vorhanden ist. Und das ist wieder so ein Punkt, der den Ausschüttungen sehr zugute kommt, weil wenn man mal davon ausgeht, dass man einen Fonds hat, pro Anteil sind da $100 Net Assets im Fonds und dieser Fonds schüttet auf diese $100 Nettovermögen $5 Barertrag aus, also der Closed End Fund hat eine NAV oder NIW Ausschüttungsrendite von 5%. Wenn man diesen Closed-End-Fund jetzt aber an der Börse mit einem 10%igen Abschlag erwerben kann, also mit 90 statt für 100 Geldeinheiten oder Euro oder Dollar, wie man es gerne hätte, dann ist die realisierbare Ausschüttungsrendite nicht 5%, sondern 5,56% gerundet. Heißt, wir haben über 10% mehr Ausschüttungsrendite, weil wir den Titel unter innerem Wert erwerben können. Und jetzt denken sich vielleicht manche, oh, das klingt nach einem guten Deal. Ja, das kann ein sehr guter Deal sein. Aber auch in der Welt der Closed End Funds, es gibt da keine Free Lunches. Also, wenn ein Closed End Fund immer zu Abgeld notiert, immer günstiger ist als der innere Wert, dann kann das durchaus Gründe haben. Ein Grund kann sein, weil die Kosten deutlich höher sind als bei einem indexbasierten ETF-Produkt. Das kann ein Grund sein für dauerhafte Abschläge. Aber es gibt auch Closed-End-Funds, die je nach Anlegerstimmung mal mit Aufgeld notieren, mal mit Abgeld notieren, in der Regel fair bewertet sind. Und dann kann sich's natürlich sehr lohnen, da einzusteigen, wo es mal einen Rabatt gibt und da gibt's keine Risiken, die aus diesem Geschäft entstehen. Das ist ein de facto risiko- und zinsfreier Kapitalhebel, weil man, wenn wir nochmal in dem Beispiel bleiben, mit $100 investieren kann, aber nur 90 einsetzen.
Okay, dann ist aber hier die Gretchenfrage für mich als hiesige Anlegerin, wie komme ich da ran und wie finde ich die? Wie finde ich sie und wie komme ich ran? Genau so. Erstmal muss ich ja finden.
Also die beste Quelle im deutschsprachigen Raum, um solche Closed-End Funds zu finden, ist natürlich unser Buch. Das war ja auch ein Grund, das zu schreiben. Also es gibt tatsächlich ansonsten kein Portal oder ähnliches deutschsprachiges, wo ich draufklicken kann, so wie bei Just ETF oder Extra ETF für ETFs. Ja, sowas analog gibt es nicht für Closed-End Funds. Also wenn man beim Anton auf der Seite nachschaut oder bei mir auf dem Blog, da findet sich schon einiges zum Reinschnuppern. Wie gesagt, wer da noch in die Tiefe gehen will und dann eben noch nachvollziehen möchte, genau, wie analysiere ich überhaupt solche Closed-End-Funds? Wie kann ich mir eine entsprechende Strategie zugrunde legen? Ja, da muss man schon unser Buch empfehlen, ja, weil es eben auch nichts anderes im deutschsprachigen Raum gibt. Auch im englischsprachigen Raum ist die Literatur sehr übersichtlich und zudem, wir haben ja einiges sondiert, teilweise mit der heißen Nadel gestrickt und ja, qualitativ bisweilen fragwürdig. Was ich dann immer empfehle, ist, sich persönlich dann entsprechende Listen anzulegen für Sachen, die in Frage kommen. Es gibt weltweit Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Closed End Funds. Die meisten übrigens tatsächlich an der London Stock Exchange. Das war eine Überraschung bei unseren Recherchen. Wir hatten auch eigentlich gedacht, Amerika wäre der größte Markt. Ist aber nicht, was die Anzahl der Closed End Funds angeht. Und dann lässt sich das Ganze ganz normal...
Ja? Lass mich kurz einhaken. Es ist exakt andersrum. UK ist der größte Markt, ja. Aber nach Titelanzahl sind es die Amerikaner. Und zwar, sorry, dass das gerade verdreht.
Deutsche Fehlleistung, gut. Genau. Danke für die Korrektur, genau. Und ansonsten lasse ich dich ganz normal über ein Kürzel an den angelsächsischen Börsen handeln. Verfügen aber natürlich auch über eine ISIN und ja, einige Titel sind auch hier an der Börse Frankfurt orderbar. Anton hat es ja mal ein bisschen recherchiert und mal so zwei, drei Beispiele rausgesucht.
Ja, habe ich mitgebracht. Zunächst nochmal zur vorigen Frage. Also das Suchen von Closed End Funds, da gibt es verschiedene Seiten im Internet, beispielsweise CEF Connect wäre für jetzt die US-Amerikaner da eine Anlaufstelle, könnte man mit extra ETF vergleichen, cefconnect.com, das ist mal so eine Anlaufstelle. Kann man mal so ein bisschen stöbern, was es da so gibt, was einen interessiert. Grundsätzlich sollte jetzt aber auch nicht der CEF der erste Schritt sein, sondern das sollte ja der konkrete CEF sollte ja nur das Ergebnis einer Strategie sein. Also ich möchte irgendeinen Bereich abdecken und dann nehme ich mir für globale Dividendenaktien einen konkreten Titel. Das nur nochmal dazu. Ich habe mal geschaut, welche Closed-End-Funds auch in Frankfurt notieren. Obwohl das ja eine ausländische Fondsart ist, gibt es die teilweise auch, oder was heißt teilweise, gibt es schon ein paar Dutzend in Frankfurt. Einer der größten US-CEFs und auch weltweiten CEFs ist in Frankfurt notiert. Das ist die Ares Capital Corporation. Klingt jetzt wegen Corporation nach Unternehmen. Von diesem Namen sollte man sich bei CEFs aber nicht täuschen lassen. Die haben jetzt nicht so ein standardisiertes Kürzel wie ETF im Namen. Also bei Closed End Funds hat man da nicht dieses CEF im Namen. Nein, da kann manchmal Trust stehen, manchmal Fund und manchmal steht da Corporation. Ares Capital ist auf Unternehmenskredite, außerbörsliche Unternehmenskredite in den Vereinigten Staaten konzentriert. Milliardenschwer das Ganze. Das wäre so ein Beispiel. Dazu haben wir mehrere britische Closed End Funds, die in Frankfurt notieren. Zum einen den BlackRock World Mining Trust, der investiert weltweit in Minen, Rohstoffunternehmen, BHP, Rio Tinto, Vale. Solche Sachen sind da vorhanden und auch dieser Fonds zahlt ordentlich Ausschüttungen. Ich meine 5% quartalsweise. Bei Ares sind es sogar über 8% quartalsweise gezahlt. Also das sind schon ordentliche Barerträge. Und ein weiterer Titel, der in Frankfurt notiert, wäre der City of London Investment Trust. Das ist auch einer der ältesten CEFs überhaupt, über 100 Jahre alt. Der investiert in britische Large Cap Dividendenaktien. Das nur mal so. Drei Beispiele, der müsste auch, der zahlt auch quartalsweise, müsste auch knapp 5% an Dividendenrendite zahlen davor.
Die Dividendenrendite natürlich immer aufs Jahr gerechnet und dann pro Quartal gezahlt. Also nicht 5% pro Quartal, nicht, dass hier jetzt falsche Vorstellungen aufgekommen sind. So viel dieses Land auch nicht.
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung von meiner Seite, weil ich auch hier gerade stehe auf dem Frankfurter Parkett. Das ist, wenn Sie sich nicht so vertraut sind hier mit den hiesigen Handelslandschaften, da das ja dann Aktien sind rechtlich von der Organisationsform her, können die wie ganz normale andere ausländische Aktien auch hier einfach in den Handel einbezogen werden. Und die Spezialistenunternehmen hinter mir an den Schranken machen da einfach morgens von 8 bis abends 22 Uhr inzwischen fortlaufend Preisangebote dafür. Geldbriefseite finden Sie. Schwieriger bei uns auf der Seite sind die nicht als solche zu finden. Also da danke für die Empfehlung, wo man sowas suchen kann. Aber bei uns finden Sie dann auch permanent die Bepreisung dieser Closed End Funds. Ich nenne sie jetzt auch mal selbst. Also ein paar Dutzend, haben Sie gesagt, Herr Kneupel, wären bei uns ungefähr im Handel.
Ja, also gibt es auch an deutschen Börsen. Klar, die Liquidität ist nicht die gleiche wie an den Heimatbörsen, aber Ares Capital müsste schon auch, das ist so ein Closed-End Fund, der auch sehr liquide hier handelbar sein müsste.
Ja, kann man ja auch sehen, kann man ja nachschauen, wie hoch die Handelsliquidität ist und wie groß auch die Handelsspanne ist. Das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Faktor, ein Kostenfaktor. Ich habe hier eine Frage von einem Teilnehmer, also nochmal eine Erinnerung an alle, die hier dabei sind. Sie können fragen. Das ist eine steuerliche Frage, ob die Erträge steuerlich genauso behandelt werden wie bei normalen Fonds oder ETFs oder vermutlich wie normale Dividenden, oder? Frage.
Genau, also letztendlich ist die Ausschüttung eines Closed-End Funds erfolgt steuerrechtlich analog zu den Dividenden einer Aktie. Das heißt, wenn ich eine US-Aktie habe, wenn ich einen guten Broker habe, dann hat er ein W8BIN-Formular schon vorab für mich organisiert, das ich dann unterschrieben habe im Zuge der Depoteröffnung oder zumindest im Nachhinein. Dadurch wird die Quellensteuer vorab reduziert auf 15%. Und diese 15% sind dann auf die deutsche Abgeltungssteuer komplett anrechenbar, sodass ich dann nur noch 10% Abgeltungssteuer in Deutschland bezahle. Und analog ist das auch bei den Closed End Funds, zum Beispiel einem US-Closed End Fund. Auch da bezahle ich mit dieser Vorabbefreiung 15% Quellensteuer und den reduzierten Satz. Und diese 15% sind dann voll anrechenbar auf die Abgeltungssteuer. Im Endeffekt spare ich da sogar ein bisschen dazu ein, weil der Solidaritätszuschlag sowie die optionale Kirchensteuer erfolgt ja auf die eigentlich gezahlte Abgeltungssteuer. Und dadurch, dass sie reduziert wird auf nur noch 10%, ist das ein bisschen weniger als tatsächlich bei einem entsprechenden deutschen Titel. Also hier sogar ein Mini-Vorteil. Allerdings grundsätzlich, ich muss immer schauen, aus welchem Land kommt der Ertrag und wie geht mein Broker damit um. Da haben wir schon festgestellt, das unterscheidet sich von Bank zu Bank oder Broker zu Broker. Und von daher, das sollte vorab recherchiert werden und zur Not angefragt werden, um hier nicht ein böses Erwachen zu erleben. Gerade Kanada und Australien, das sind so problematische Märkte rein quellensteuertechnisch hier in Deutschland. Und da muss man dann schon genau hingucken, um dann nicht sehr viel Verwaltungsaufwand im Nachhinein zu haben. Aber man kann es alles, das ist der Tenor, ganz steuereinfach gestalten.
Wichtiger, ja.
Das ist dann aber analog zu den australischen oder kanadischen Aktien zu sehen. Also allgemein australische, kanadische Einzelaktien sind quellensteuerlich nicht simpel und deswegen sind auch da die Closed End Funds, da muss man sich ein bisschen mehr reinfuchsen, beziehungsweise das Ganze bei einem passenden Broker halten. Die Briten, die sind da wirklich am einfachsten. Die britischen Closed End Funds, da gibt es keine Quellensteuer. Das Ganze wird wie eine normale Dividende behandelt, egal was das für ein Ertrag ist, der ausgeschüttet wird. Also egal, ob der Closed End Fund jetzt Kursgewinne realisiert und ausschüttet oder ob der Dividenden weiterleitet oder ob der Optionsprämien weiterleitet oder Einnahmen aus Lizenzen und Patenten. Das ist egal. Aus der Hinsicht ist dieses CEF-Konstrukt eigentlich sehr, sehr simpel, weil es wird zu einer Dividende zusammengefasst, diese gesamten Einnahmen und dann regulär versteuert.
Also sehr spannendes Thema, wie ich inzwischen auch verstanden habe, vor allen Dingen für Anlegerinnen und Anleger, die auf ein regelmäßiges Einkommen abzielen, also das sogenannte sehr populäre Wort passives Einkommen aus der Geldanlage. Vielen Dank für diese Erklärung. Und Sie haben auch einen Podcast dazu, den habe ich am Anfang vergessen noch zu erwähnen, der Einkommensanleger oder genaue Titel?
Einkommensinvestoren Podcast.
Der
Und natürlich dann noch,
Einkommensinvestoren-Podcast.
genau, und der ganz heiße Tipp, wer noch unbedingt ja, ein Ostergeschenk braucht, um es verstecken zu können, ja, dem empfehlen wir natürlich hier Closed End Funds verstehen und bewerten. 18 Euro, also wenig Geld für viel, viel Information und Praxiswissen.
Danke, dass Sie von diesem Praxiswissen schon einiges hier jetzt mit uns geteilt haben. Und jetzt kommt noch eine Frage. Ich gucke noch mal. So. Ah, ob Sie eine Empfehlung hätten, wo man mal nachgucken sollte für inflationäre Zeiten. Welche Strategien man sich vielleicht mal genauer anschauen könnte. Weil wir haben ja auch gelernt, als erstes guckt man sich die Strategie
Ja,
an.
zum Abschluss einfach mal so eine einfache Frage rausgehauen. Das ist ja. Ja, das ist, kann man ja so gar nicht beantworten. Also natürlich, wenn inflationäre Zeiten vor uns stehen sollten mit entsprechenden Steigerungsraten, ja, dann wahrscheinlich tendenziell weniger Geldwerte und mehr natürlich Ertragswerte. Am besten natürlich solche, die in der Lage sind, Zahlungen anzupassen. Da gibt es natürlich auch einige sehr interessante Closed End Funds, die beispielsweise aus dem Versorgerumfeld viele Titel beinhalten, ja, wo es eben auch inflationsindexierte Verträge gibt, ja, mit Inflationsanpassungsklauseln, ja, wo ich dann im Prinzip so einen inflationären Burggraben drumherum habe. Das ist natürlich am allerbesten, ja, weil ich dann natürlich Ertrag auf Schienen habe. Und davon gibt es auch einige, aber das ist natürlich so ein Thema für sich, da könnten wir jetzt noch mal mindestens eine halbe
Ja.
Stunde drüber reden. Ja. Aber das einfach nur mal so als
Danke.
eine Idee in den Raum geworfen.
Ja, auf jeden Fall. Na, grundsätzlich muss man ja unterscheiden beim Thema Inflation, kurzfristiger Inflationsschutz gegen langfristiger Inflationsschutz. Also kurzfristig sieht man ja auch bei Aktien, dass die augenscheinlich nicht vor Inflation schützen, was natürlich den Gesamteindruck verfälscht, weil Aktien ja schon im langfristigen Schnitt die Inflation ausgleichen. Dasselbe ist ja, hatten wir auch bei Gold. Kurzfristig kann das ja im Preis steigen, fallen. Im langfristigen Trend gleicht es dann schon die Inflation aus. Und bei Closed End Funds gibt es schon durchaus Ansätze, die langfristig mehr Potenzial haben, die Inflation auszugleichen als andere. Also wenn man jetzt im Bereich der Anleihen Closed End Funds ist oder im Bereich der Kredite Closed End Funds, wenn man da überwiegend in fest verzinste, langlaufende Schuldverschreibungen investiert ist als CEF, dann ist der potenzielle Inflationsschutz natürlich sehr, ja, begrenzt. Der ist jetzt nicht unmöglich, aber er ist zumindest schwieriger als für andere Closed End Funds. Wenn man jetzt als CEF überwiegend in Sachsubstanzwerten engagiert ist oder in Krediten und Anleihen, die variabel verzinst sind oder die über eine Inflationsanpassung verfügen, dann sieht das natürlich ganz anders aus. Der BlackRock World Mining Trust, den wir vorhin schon mal angesprochen hatten, der ist zum Beispiel sehr, sehr empfindlich darauf angesprungen aufs Inflationsthema. Der hat neben den hohen Ausschüttungen auch ja in letzter Zeit sehr gute Kursrenditen geliefert. Da muss man aber aufpassen. Ich würde jetzt nicht nur, weil das Rohstoffthema gerade beliebt ist, jetzt in einen Rohstoff-Closed-End-Fund gehen. Da es sollte schon die grundsätzliche Diversifikation stimmen.
Wie immer. Vielen Dank an Sie beide für die spannende Antwort, auch auf die letzte doch etwas komplexere Frage, nein, komplexer, detailnötige Frage. Und danke für Ihre Expertise und allen, die hier dabei waren, wünsche ich dann viel Erfolg mit dem ersten Closed End Fund oder mit dem zweiten oder mit dem dritten und Ihnen viel Erfolg weiterhin mit Ihrer aufklärerischen Arbeit.
Vielen Dank.
Ja, es hat mich sehr gefreut. Nochmal kurz zur Einordnung. Also Closed End Funds, da sollte man wirklich nicht Wunder von erwarten. Es ist einfach eine von verschiedenen Fondsarten mit ganz verschiedenen Vorteilen. Und wenn man da mit einer gesunden Erwartungshaltung rangeht, kann man da wirklich sehr schöne Erträge erzielen. Danke an dieser Stelle.
Schönes Schlusswort.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.